Paulus schreibt Philipper 3. Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich, für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung, denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen, obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte. Wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Warum? Zählt er auf. Beschnitten am achten Tag. Vom Geschlecht Israel. Vom Stamm Benjamin. Hebräer von Hebräern. Dem Gesetz nach ein Pharisäer. Dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde. Der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Aber, was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wirklich, ich achte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, ob ich vielleicht irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Soweit. Haben wir noch Plätze, wenn Spahns noch kommen? Da zwei, ja. Ich denke, wir kennen alle die Geschichte von dem verlorenen Sohn in Lukas Kapitel 11, Lukas Kapitel 15. Und dieser verlorene Sohn, der hatte ja noch einen älteren Bruder. Der hatte noch einen älteren Bruder und der war zu Hause geblieben. Der war nicht davongelaufen wie der Jüngere. Aber nun frage ich euch, war nur der Jüngere ein verlorener Sohn oder auch der Ältere? Die Geschichte müsste eigentlich heißen, die Geschichte von den verlorenen Söhnen. Beide waren verloren. Aber noch besser wäre der Titel, die Geschichte von der Liebe des Vaters. Das würde eigentlich noch mehr zutreffen. Aber beide Söhne waren verloren. Nicht nur der, der in offenkundiger Sünde sein Geld verprasst hatte, mit Huren und Spielern und so weiter, im Alkohol, sondern auch der biedere, gutbürgerliche, anständige, moralisch lebende, ältere Sohn, der zu Hause geblieben war. Wir meinen oft, nur Menschen, die in offenkundiger Sünde leben, die seien verloren und vergessen, dass Menschen, die ein anständiges, religiöses Leben führen, innerlich genauso weit weg sein können von Gott wie die offenkundigen Sünder. Auch der religiöse Mensch, der schon von klein auf betet oder in christliche Kreise geht, braucht die Erneuerung seines Herzens durch Jesus. Das haben wir ja in den Evangelien unzweifelhaft dargelegt in der Geschichte von Nikodemus. Selbst dieser fromme Mann, den Jesus einen Meister in Israel nennt, sogar den Meister, den religiösen Experte in Israel, genau ihm sagt er, wenn du nicht von neuem geboren wirst, kannst du nicht ins Reich Gottes kommen. Wenn er das der Frau am Jakobsbrunnen gesagt hätte, die schon 5 Männer gehabt hat und jetzt mit einem zusammenlebte, der nicht ihr Mann war, dann hätten wir gesagt, na klar, dieses Luder, die musste von neuem geboren werden. Aber er sagt es dem Frömmsten in Israel, Nikodemus, dem Theologieprofessor. Und so haben wir heute Morgen in unserer Bibelarbeit ein doppeltes Ziel. Wir wollen am Beispiel des Saulus von Tarsus lernen, wie auch ein religiöser Mensch wirklich zu Gott finden kann. Und wir, die wir gläubig sind, wir wollen lernen, wie wir dann in der ersten Liebe zu Jesus bleiben können. Beides wird uns hier in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, wunderbar vor Augen gestellt. Am Anfang dieses dritten Kapitels im Philipperbrief warnt Paulus die Christen von Philippi vor Hunden, Vers 2, vor bösen Arbeitern, vor falscher Beschneidung. Er sagt, seht auf die Hunde. Da hat er aber nicht vor entlaufenden Schäferhunden gewarnt oder Bernardinern, sondern er meint Menschen damit. Das ist interessant. Normalerweise bezeichneten die Juden Nichtjuden als Hunde. Das war eine abfällige Bezeichnung. Die Israeliten gebrauchten das oft einfach für alle Nationen, für die Heiden. Das waren die Hunde. Und jetzt dreht Paulus den Spieß um und nennt gerade diese Juden, die in die Gemeinden eindrangen und den jungen Christen das alttestamentliche Gesetz aufzwingen wollten, das mosaische Gesetz mit seinen 613 Einzelgeboten. Diese Leute, die sagten, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, dann könnt ihr nicht in den Himmel kommen. So einfach geht es nicht nur an Jesus glauben. Wo kommen wir denn da hin? Nee, das ganze alttestamentliche Gesetz, das ist für alle Menschen gültig. Und wenn einer Gott gefallen will, dann muss er das auch halten. Und als Zeichen dafür muss er sich beschneiden lassen. Mit dieser Lehre kamen diese falschen Lehrer, diese Irrlehrer von Juden in die jungen Gemeinden. Auch in Philippi drangen die ein. Und darum wird Paulus hier sehr hart. Selten, dass Paulus eine solche scharfe Sprache anschlägt. Seht auf die Hunde. Seht auf heißt achtet auf, passt auf. Passt auf die bösen Arbeiter auf. Passt auf die Zerschneidung auf. Das ist eine ironische Ausdrucksweise. Ja, wenn sie unbedingt alle beschneiden wollen, er sagt er mal im Galaterbrief, dann sollen sie sich doch lieber selbst zerschneiden lassen. Er sagt, seht auf die Zerschneidung. Paulus konnte auch mal ironisch werden an der richtigen Stelle. Also, er warnt hier nicht vor ausgebrochenen Sträflingen und bissigen Hunden, sondern vor Leuten, die den Gläubigen in Philippi einreden wollten, dass sie auch als Christen noch das alttestamentliche Gesetz halten müssten und sie wieder unter dieses Joch des alttestamentlichen Gesetzes bringen wollten. Wenn die recht gehabt hätten, diese Irrlehrer, dann dürften auch wir heute als Christen kein Schweinefleisch essen. Ob das gesund ist, ist eine ganz andere Frage, aber wir dürften kein Schweinefleisch essen. Wir dürften am Ruhetag nicht mehr als 1000 Schritte tun, müssten an bestimmten Tagen fasten im Jahr, dürften keine Kleidung tragen, in der zweierlei Fäden verarbeitet sind miteinander und lauter solche Sachen. Das steht in den 613 Einzelgeboten der 5 Bücher Mose. Und ihr versteht sicher, dass Paulus vor diesen Leuten ganz vehement warnt und sagt, passt auf vor diesen Hunden und bösen Arbeitern. Und dann ist interessant, dass er ihnen im nächsten Vers 3 vorwirft, dass sie sich auf Fleisch verlassen. Er sagt, wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gott dienen. Ihr habt sicher auch schon gelesen im Römerbrief, dass der Apostel Paulus da sagt, es gibt eine leibliche, äußere, körperliche Beschneidung, wo ein Stückchen Haut abgetrennt wird, aber es gibt auch eine geistliche Beschneidung, wo am Herzen etwas geschieht, innen drinnen, wo das Herz beschnitten wird, wo da etwas getrennt wird, wo da innen drin Fleisch und Geist getrennt wird, wo innen drin all das, auf das wir uns so von Natur gerne verlassen und stützen, wo das mal durchgestrichen wird Deswegen sagt Paulus hier, wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gott dienen, im Geist Gottes. Und wir rühmen uns in Christus Jesus. Wir rühmen uns nicht einer äußeren Handlung, ob wir beschnitten sind oder ob wir Stirnlocken tragen oder ob wir bestimmte andere Äußerlichkeiten pflegen. Nein, wir rühmen uns im Geist Gottes und wir rühmen uns Christi Jesu. Und dann sagt er, und wir verlassen uns nicht auf Fleisch. Wir vertrauen nicht auf Fleisch, obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte. Das müssen wir jetzt ein bisschen erst erarbeiten, was das heißt. Wir vertrauen nicht auf Fleisch. Ihr kennt vielleicht diese nette Geschichte. Da war ein Pfarrer, der wollte mal bei seinen Konfirmanden testen, ob sie die Sprache der Bibel und vor allen Dingen der Lutherbibel verstehen. Und dann hat er ihnen zur Probe den Vers Römer 8, Vers 12 gegeben. Da steht, so sind wir nun, liebe Brüder, nicht Schuldner nach dem Fleisch, dass wir nach dem Fleisch leben. Und wollte wissen, was sie darunter verstehen. Und dann haben sie es auf ein paar Zettel geschrieben und er hat es eingesammelt. Und die originellste Antwort, die einer der Schüler geschrieben hatte, lautete, Paulus hat seine Schulden beim Metzger bezahlt und möchte in Zukunft als Vegetarier leben. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht Schuldner nach dem Fleisch, dass wir nach dem Fleisch leben. Also ihr merkt, das ist eine schwierige Begrifflichkeit, das müssen wir schon definieren. Das hat mit Fleisch, menschlichem oder tierischem, überhaupt nichts zu tun. Auf Fleisch verlassen meint etwas anderes. Fleisch heißt in der ganzen Bibel, ein Verlassen auf menschliche Abstammung, auf menschliche Intelligenz, menschliche Kraft, menschliche Leistung. Auf Fleisch vertrauen heißt, auf das Vertrauen und Hoffnung setzen, was wir von Natur mitbringen. Unsere Herkunft, unsere Abstammung, unsere Intelligenz, Kraft, Leistung, Fähigkeiten, Tugenden, das alles zusammen bedeutet Fleisch und wird im Gegensatz gebraucht zu Geist. Geist ist das, was Gott schenkt, was nicht auf meinem Mist gewachsen ist, was ich nicht produzieren konnte. Ich sage ja immer, die roten Blutkörperchen in unserem Knochenmark, die können wir wirklich produzieren. Das kommt von uns. Ein gesunder Körper produziert das. Aber geistliche Dinge können wir niemals aus uns heraus zu Wege bringen. Wir bringen zu Wege Fleisch. Und was da rauskommt, ist fleischlich. Ist auch kein Wunder, gell? Wenn man so 73 Kilo Fleisch mit sich rumschleppt, ein paar Knochen dabei, aber da kann nichts anderes rauskommen als Fleisch. Das meint der Begriff Fleisch, vor allen Dingen im Neuen Testament, aber auch schon im Alten. Interessant ist nämlich, dass dieses Wort Fleisch zum ersten Mal vorkommt in 1. Mose 6, wo Gott sagt, ich will meinen Geist nicht immer da im Menschen walten lassen, denn der Mensch ist Fleisch. 1. Mose 6, da wird der gefallene Mensch nach dem Sündenfall als Fleisch bezeichnet. Fleisch heißt einfach der natürliche Mensch ohne Gott, ohne das Göttliche, was er hineinlegen will, ohne Geist in ihm. Nur so, wie er ist als Gefallener. Da sind noch ein paar angelernte Sachen, da sind vielleicht noch ein paar Naturbegabungen, da ist noch ein bisschen Intelligenz, Software da oben drin und noch ein paar Anlagen, aber nichts, was Gott gefallen könnte. Das meint Fleisch. Und das sieht dann im praktischen Leben so aus, wenn Menschen auf Fleisch vertrauen, wie diese Irrlehrer, die da eindrangen in die Gemeinde von Philippi. Es kann dann so aussehen bei uns heute. Ein Reicher, der verlässt sich auf sein Geld. Ein Athlet verlässt sich auf seine Körperkraft. Ein Mädchen verlässt sich auf seine Schönheit. Klammer auf, vielleicht noch ein paar Schönheitsmittel dazu, Klammer zu. Ein Intelligenzler verlässt sich auf seine Klugheit, ein Frommer verlässt sich auf seine Frömmigkeit. Das ist Fleisch. So sieht das vielleicht ganz praktisch aus. Wir haben immer irgendetwas, auf das wir uns verlassen können. Vielleicht ist man nicht so der herausragende Intelligenzler, dann ist man vielleicht sportlich gut oder hat eine hübsche Gestalt oder vielleicht ist man sehr schön, aber dafür nicht so fromm und vielleicht ist man auch nur fromm oder wie auch immer. Wir werden immer etwas finden, wo wir meinen, aber hier, in dem Bereich, da kann ich doch wirklich glänzen und darauf kann ich mich verlassen und damit kann ich mich rühmen. Wilhelm Busch sagte mal etwas ironisch, ein junger Mann rühmt sich seiner Kraft und eine hübsche Frau ihrer Schönheit und ein alter Mensch, der gar nichts mehr zu rühmen hat, der rühmt sich vielleicht nur noch seiner vielen Krankheiten. Aber zu rühmen hat er immer etwas. So ist der Mensch. Das heißt, auf Fleisch vertrauen, sich auf Fleisch verlassen. Einfach im Blick auch auf die Stellung zu Gott hin sagen, lieber Gott, mit mir hast du doch gar nicht so einen schlechten Fang gemacht. So schlecht wie andere bin ich wirklich nicht. Und guck mal, was ich habe keine silbernen Löffel geklaut und da habe ich mich immer bemüht und meine Kollegen achten mich alle und so weiter. Das werden wir nicht so formulieren, aber vielleicht ist es als Grundhaltung so in unserem Herzen von Natur. Das ist der religiöse Mensch, der sich auf Fleisch verlässt. Und da ist einfach mal die Frage an der Stelle an uns, wenn wir das so als Spiegel vor uns sehen, wo verlasse ich mich eigentlich noch auf Fleisch? Wo stütze ich mich da richtig drauf? Wo mache ich das geltend für mich und vielleicht auch vor Gott? Wo baue ich drauf? Was ist mein Fundament? Wo verlasse ich mich in meinem Leben auf Fleisch? Ich kann sogar schon gläubig geworden sein und doch mag es Dinge geben, wo ich mich immer noch auf Fleisch verlasse. Das soll nicht heißen, dass jemand, der gläubig wird an Jesus, dann nie mehr mit dem Fleisch zu tun hätte. Das wird uns verfolgen, bis sich der Sargdeckel über uns schließt. Und nun wollen wir mal hier weiter im Text schauen. Paulus sagt jetzt, ihr Lehrer von den Juden, ihr vertraut auf Fleisch und ihr verlasst euch auf Fleisch. Aber ich will euch mal was sagen. Wenn irgendjemand sich auf Fleisch verlassen könnte, auf das, was wir da aufgezählt haben, dann wäre ich das. Und jetzt hält er ihnen mal vor, was er aufzubieten hatte, als er noch im Judentum war. Jetzt schauen wir uns das an von Vers 5. Er sagt, beschnitten am achten Tag. Er fängt deswegen mit der Beschneidung an, weil das war bei den Irrlehrern hier das Höchste, die Beschneidung. Damit kamen sie. Es war ihre erste Frage. Bist du schon beschnitten? Und jetzt, damit beginnt Paulus. Beschnitten am achten Tag, wie das Gebot war. Das habt ihr in Erinnerung, warum am achten Tag beschnitten wurde? Das wusste Abraham noch nicht, als er das von Gott gesagt bekam. Aber die Medizin heute weiß es, weil die Blutgerinnung am achten Tag bei einem Säugling am höchsten ist, am schnellsten geht. Das wusste Abraham nicht, aber Gott wusste es, der den Menschen geschaffen hat. Und er hat gesagt, am achten Tag soll beschnitten werden. Ganz großartige medizinische Wahrheit in der Bibel. Also beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern. Vom Geschlecht Israel heißt, ich gehöre zu dem auserwählten Volk Gottes. Vom Stamm Benjamin heißt, das war einer der aristokratischen Stämme Israels. Ja, Juda und Benjamin, die standen ganz oben. Und Benjamin war der Stamm, aus dem der erste König von Israel kam. Und er hieß Saul und dessen Namen trug Saul von Tarsus. Benjamin, da war jeder drauf stolz. Auch heute noch, wenn ein Jude seine Abstammung nachweisen kann vom Stamm Benjamin, ist er stolz drauf. Hebräer von Hebräern, das heißt, er gehörte zum Kernjudentum. Er kannte die hebräische Sprache, die hebräischen Schriften, die hebräische Kultur sehr genau. Das heißt Hebräer von Hebräern. Dem Gesetz nach ein Pharisäer. Er gehörte zu der Richtung nicht liberal, sondern ganz streng orthodox. Die strengste Richtung, die es in Israel gab, die Pharisäer. Die Gesetzestreuen. Und dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde. Ein Eiferer, ein Zelot, steht da im Griechischen. Einer, der wirklich mit aller Kraft und allem Einsatz für eine Sache gekämpft hat. In dem Fall jetzt gegen die Gemeinde. Und der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Paulus sagt, nicht sündlos. Wenn einer untadelig im Gesetz war, dann hat er auch Fehler begangen, aber er brachte sofort für den Fehler ein Opfer. Er konnte sofort für den Fehler ein Opfer bringen und damit war er untadelig im Gesetz. Untadelig im Gesetz heißt nicht sündlos, aber er brachte sofort das dafür vorgesehene Opfer und blieb damit immer in der Gerechtigkeit vor Gott, dieser alttestamentlichen. So nennt sich Paulus hier. Untadelig im Gesetz. Und er sagt, das alles könnte ich vorweisen, so könnte ich mich praktisch brüsten, wenn ich wollte. Und darauf habe ich mich früher gebrüstet. Und wer das heute so macht, wer sich heute auf diese Dinge verlässt, die wir Fleisch genannt haben, der baut so einen wackeligen Turm, wie wir ihn hier auf der Folie sehen. Intelligenz, Energie, Frömmigkeit, Kraft, Wissen. Und da oben steht er drauf mit seiner Selbstsicherheit. Das ist eine sehr wackelige Angelegenheit, wer so sein Leben aufbaut, wer auf Fleisch vertraut. Aber jetzt ist für uns wichtig, was bedeutet denn das heute, wenn wir gesehen haben bei Paulus, beschnitten und vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, Pharisäer nach dem Gesetz untadelig. Und da möchte ich jetzt gerne eine kleine Pause machen und euch bitten, jeden für sich, dass er sich ein paar Minuten Gedanken macht, was bedeutet das heute? Wie könnte das heute aussehen? Paulus rühmte sich damals, er ist beschnitten, er ist vom Geschlecht Israel, er ist vom Stamm Benjamin. Was könnte das heute bedeuten für einen Menschen im 20. Jahrhundert? Worauf verlässt er sich? Wir sind ja keine Juden. Aber in unserer Kultur, in der wir leben, gibt es hier entsprechende Dinge, die ihr jetzt vielleicht mal gerade jeder für sich ein bisschen überlegen könnt. Was ist das entsprechende Gegenstück dazu heute? In unserer Zeit, in unserem Leben, vielleicht in meinem persönlichen Leben, worauf könnte ich mich verlassen oder habe mich verlassen oder verlasse mich noch als Gegenstück dazu. Wir haben jetzt hier die Gegenüberstellung bei Paulus damals, wenn er sich auf Fleisch verlassen wollte und er hat sich 30 Jahre seines Lebens oder noch länger ganz auf Fleisch verlassen. Da war ihm wichtig, beschnitten am achten Tag. Und heute gibt es Menschen, die meinen das sehr ernst und sagen, ich bin mit 6 oder 8 Wochen getauft. Ich bin vom Geschlecht Israel. Ich gehöre zu einer bestimmten Kirche oder Freikirche, religiösen Gruppe. Da bin ich Mitglied, da bin ich eingeschrieben. Ich bin vom Stamm Benjamin. Ich habe eine religiöse oder gut christliche Familie. Ich komme aus einer Tradition. Meine Großeltern, die waren schon da ganz engagiert. Hebräer von Hebräern. Ich halte an der Tradition meiner Kirche fest. Ich bin nicht liberal. Ich bin da ganz im Kern. Nach dem Gesetz ein Pharisäer. Ich gehöre zu einer strengen Richtung. Ich nehme es ganz ernst. Ich setze etwas ein. Ich lasse mir meine Religion etwas kosten. Nach dem Gesetz untadlich. Ich führe ein moralisch einwandfreies Leben. So, wer so denken würde heute, wer so denkt, der verlässt sich auf Fleisch. Hundertprozentig. Das ist Fleisch. Das sagt Paulus hier. Auf Fleisch vertrauen. Und wenn jemand diese Haltung hat, dann wird es nicht ohne Nebenwirkung abgehen. Ihr wisst alle, dass es bestimmte Medikamente gibt, die haben eine so starke Nebenwirkung. Da könnte uns jetzt Fred mehr drüber sagen. Die haben so starke Nebenwirkungen, dass der Schaden größer ist als der Nutzen. Und jetzt bitte gut herhören. Wer dieses Medikament nimmt, wer sich auf Fleisch verlässt, der wird so starke Nebenwirkungen dabei hervorrufen. Und die Hauptnebenwirkung bei auf Fleisch verlassen heißt Stolz. Wer sich auf Fleisch verlässt, wird stolz. Stolz, das ist etwas ganz Schlimmes in Gottes Augen. Und wir sehen es auch beim Apostel Paulus und bei vielen Juden generell und aber auch bei Christen heute oder Namenschristen, ganz egal, bei allen Menschen. Stolz ist etwas ganz Fatales. Da ist Gott. Was mache ich denn da? Das brauche ich. So, und im Blick auf Paulus, er gehörte zum Volk Israel. Das ist ein ganz starker Nationalstolz. Es gibt kaum ein Volk auf der Erde, das einen solchen Nationalstolz hat wie die Juden. Müssen wir ganz sachlich sagen. Ganz starker Nationalstolz kommt eben daher. Wir sind das erwählte Volk aus dem Alten Testament. Aber es gibt auch viele Deutsche, die unheimlich stolz darauf sind, Deutsche zu sein. Oder Schweizer, die Schweizer sind. Oder Amerikaner, die Amerikaner sind. Das gibt's überall. Aber Juden, ein unwahrscheinlicher Nationalstolz. Stamm Benjamin, Familienstolz. Und da muss man jetzt nicht die Familienchronik bis ins 13. Jahrhundert vorweisen können. Das reicht schon 2, 3 Generationen. Ein Familienstolz. Was ist das in manchen Orten? Gerade in den Dörfern. Die Familie oder auch manchmal in Städten, ja. Der Familienstolz. Dann Hebräer, das ist der Bildungsstolz. Was habe ich für eine schulische und vielleicht noch universitäre Ausbildung? Was habe ich für eine Bildung? Was habe ich gelesen? Ich kenne mich aus in Kultur und Literatur und Theater und Kunst und Wissenschaft und überall. Bildungsstolz. Bitte versteht mich nicht falsch. Nicht, dass das jetzt generell alles schlecht wäre, etwas zu wissen über Kultur und über Literatur und so weiter. Nur schlecht ist, wenn wir darauf stolz werden. Das meine ich. Und es ist nicht schlecht, wenn eine gute Familientradition da ist. Aber wir sprechen jetzt mal von der negativen Seite, von dem Stolz, der als Nebenwirkung oft entsteht. Und Pharisäer, frommer Stolz. Das ist wohl das Gräulichste in Gottes Augen, frommer Stolz. Wir sehen es in den Evangelien, wie der Herr Jesus nie Leute so hart angefahren hat, wie die frommen, stolzen Pharisäer. Wie hat er die genannt? Otterngezüchte, Schlangenbrut, getünchte Gräber und so weiter. Auch Johannes der Täufer. Stolz, das ist etwas ganz Schlimmes. Das heißt, ist die Nebenwirkung, wenn sich Menschen auf Fleisch verlassen. Und nicht Gott die Ehre geben und sich nicht Gottes rühmen und Christi rühmen und sagen, was kann ich dafür, dass ich aus der Familie komme? Was kann ich dafür, dass ich diese Intelligenz mitgebracht habe? Was kann ich dafür, dass ich bewahrt geblieben bin vor einem groben Sündenleben? Was kann ich dafür? Es ist Gottes Gnade gewesen. Das ist das Gegenstück dazu. Aber von Natur aus sind wir sehr stark stolz. Wir verlassen uns auf Fleisch und das wird deutlich. Am Stolz, das ist der Indikator, das ist das Barometer. Jeder Mensch, der sich auf Fleisch verlässt, wird stolz. Das ist ein Gesetz im Universum, das geht nicht anders. Auf Fleisch verlassen hat zur Folge Stolz. Und wir sehen es hier bei Paulus, wie er das aufzählt, obwohl es in der Vergangenheit liegt. Aber so ging er früher daher mit erhobenem Haupt und dachte, unter der ganzen Sonne gibt es niemanden so wie ihn, so einen frommen, religiösen Juden. Und gab es wahrscheinlich auch nicht. Aber der Stolz, der ist mit Händen zu greifen. Und so gehen wir von Natur auch daher und sagen, ja, mit mir hat Gott einen guten Fang gemacht und so weiter. Also das muss uns aufgezeigt werden, ihr Lieben. Stolz ist in Gottes Augen eine ganz gräuliche Sünde. Die Bibel sagt, der Herr kennt die Stolzen nur von ferne. Ein Mensch, der bei diesem Stolz bleibt, auf Fleisch vertraut, der wird nicht im Himmel zu finden sein. die kennt Gott nur von Ferne. Im Himmel wird es nur solche geben, die stolz waren und ihren Stolz zu Füßen des Kreuzes niedergelegt haben. Aber grundsätzlich Stolze, die auf Fleisch vertrauen, wird es im Himmel nicht geben. So, und jetzt brauchen wir aber zum Glück hier nicht stehen bleiben bei dem Apostel Paulus. Er fährt fort. Er sagt hier diesen Leuten, die da eingedrungen sind, oder den Philippern schreibt er, ich könnte denen auch etwas vorhalten, dann würden die vor Neid verblassen. Dann würden die verstummen mit ihrem Rühmen auf Fleisch und Vertrauen. Ich hätte viel mehr Recht dazu. Aber jetzt kommt Vers 7. Ein radikaler Bruch mit dieser religiösen Tradition. Ein Bruch. Aber was auch immer mir Gewinn war, auf was ich früher stolz war, was ich vorweisen konnte, worum mich andere beneidet haben, was immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Hier sehen wir die persönliche Gewinn- und Verlustrechnung des Apostels Paulus. Darüber wüsste der Wolfgang mehr zu sagen, über Gewinn- und Verlustrechnung, aber hier haben wir eine persönliche Gewinn- und Verlustrechnung. Er sagt, was mir früher Gewinn war, wo ich mich drauf verlassen habe, was mir alles bedeutet hat, das habe ich für Verlust, da habe ich einen Strich drunter gezogen, habe gemerkt, das sind ja rote Zahlen vor Gott. Das taugt ja überhaupt nichts. Habe ich für Verlust geachtet. Ja, wirklich achte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen. Eine völlige Umwertung aller bisherigen Werte. Eine Wende um 180 Grad. Ein radikaler Bruch mit seinem religiösen Vorleben. Wie ist so etwas möglich? Wie kam es bei Paulus zu diesem Bruch? Ich muss es an einem Bild sagen. Schade, dass der Klaus nicht da ist. Wenn man einen Hund hat und der Hund, der hat sich da an so einem alten Knochen verbissen. Je älter die Knochen, desto mehr duften die, ja, und das mögen die Hunde. Der hat sich da an seinem Knochen verbissen und ich wollte jetzt hingehen und dem Hund den Knochen wegnehmen. Ich glaube, das würde ich mit blutigen Fingern bezahlen, ja, wenn ich ihm den Knochen wegreißen würde.
Darf ich was dazu sagen?
Ja.
Sein Frau schon oder sein Herrchen darf?
Das weiß ich, ja. Wenn der Hund richtig erzogen ist, dann. Aber deswegen sage ich, wenn ich hingehen würde, ja, beim Klaus, beim Philou, und wollte ihm den Knochen wegnehmen, da würde es sehr ungemütlich werden. Aber angenommen, der hätte schon länger nichts gegessen und ich käme da mit ein paar Frankfurter Würstel oder einem guten Stück Fleisch, dann könnte es sein, dass er seinen alten Knochen fahren lassen würde und würde sich auf das Fleisch stürzen. Nehmen wir mal an, ja, das wäre so ein Hund, der das so machen würde. Gibt vielleicht auch ganz große Knochenfreunde, die sich selbst da nicht ablenken lassen würden. Aber in der Regel würde er, glaube ich, nach dem Fleisch schnappen, gerade wenn er Hunger hat. Und so ist es auch bei uns. Wir werden uns an dem Alten so lang festbeißen, bis wir etwas Besseres, etwas viel Großartigeres angeboten bekommen. Und wenn jemand zu dem Saulus von Tarsus gekommen wäre und hätte gesagt, Saulus, versuch's doch mal mit einer anderen Religion. Hier, ich habe da was gehört von einer alten chinesischen Religion, die gibt's auch schon 2000 Jahre. Versuch's doch mal damit. Oder versuch's doch mal hier mit irgendeiner Astralreligion. Da hätte Paulus drüber gelacht, ja. Da hätte er gesagt, bleib mir vom Hals mit dem. Judentum, das ist die beste Religion auf dem Erdboden. Weg damit, ja. Da kannst du mich überhaupt nicht mit locken. Paulus wäre mit keiner anderen Religion zu beeindrucken gewesen. Aber als Christus ihm begegnete und er Christus, die Person Jesus Christus, erkannte, da hat er den alten Knochen sofort fahren lassen. Sofort. Diese in sich geschlossene Welt des religiösen Idealisten Saulus, die konnte nur von außen aufgerissen werden und den Todesstoß bekommen. Und wir wissen, wo das war. Das war vor Damaskus. Das war vor dieser Stadt, als ihm der auferstandene Christus begegnete. Wir wollen das jetzt nicht nochmal lesen, das haben wir auch vor einigen Monaten sonntags mal in der Gemeinde betrachtet. Saulus war unterwegs, er wollte auch noch im benachbarten Ausland die Christen verhaften und vor die Räte schleifen und unter Umständen töten und vernichten auf diesem Erdboden. Und jetzt begegnet ihm Christus vor Damaskus, der Auferstandene, der lebende Herr. Keine andere Macht der Welt hätte ihn von seiner fertigen religiösen Meinung abbringen können. Keine Kirche und keine frommen Menschen, kein Prediger, nicht die beste Predigt, keine Argumente, keine Erfahrung. Nur ein einziger konnte diese harte Nuss knacken. Das war der lebendige, erhöhte Herr. Und ich bin sehr froh, dass dieser Herr Jesus Christus auch heute noch Menschen so begegnet, auch religiösen Menschen, die glauben, sie hätten die beste Religion auf der Welt. Und ich sage euch, die härtesten Herzen sind nicht die Herzen der Zöllner und Dirnen und Sünder, sondern der in sich selbst Gerechten, die keinen Retter brauchen, die sich auf Fleisch verlassen, mit der Nebenwirkung Stolz. Das sind die härtesten Herzen. Und vor Damaskus brach Paulus das alles zusammen. Er sah Jesus Christus, und wir müssen uns mal vor Augen halten, was das bedeutete. Saulus hörte die Stimme: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er fragt: Herr, wer bist du? Und dann sagt die Stimme: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Wir müssen uns in die Gedankenwelt des Saulus versetzen. Er dachte: Jesus, das war so ein Dahergelaufener von Nazareth, dem sind sie alle nachgesprungen. Der hat so ein paar Zauberkunststückchen vorgeführt. Und dann haben sie gedacht, das sei der Messias, das kann ja gar nicht sein, von Nazareth. Und dann hat er gedacht, der ist zu Recht am Kreuz hingerichtet worden. Das war ein Volksverführer, das war ein Sektierer, das war ein Irrlehrer. Der musste beseitigt werden. Gut so. Kreuz, das war die richtige Strafe für den. Das war genau das Richtige. Jetzt ist er endlich weg, wie ein Verbrecher hingerichtet. Und jetzt begegnet ihm dieser hingerichtete Verbrecher in seinen Augen als der Auferstandene. Und da begreift er, dieser Mann ist der Messias Israels. Und noch mehr, er begreift, dieser ist der lebendige Gott. Er erkennt, Jesus Christus ist Gott. Denn er sagt später, ich war ein Lästerer, Verfolger und Mörder. Er sagt, ich war ein Lästerer. Er hat nicht Gott gelästert im Himmel, den hat er verehrt, zu dem hat er gebetet, den hat er angebetet. Aber er hat den Namen Jesus gelästert, er hat gesagt, Jesus, das ist ein Verbrecher. Und indem er sagt, er war ein Lästerer, sagt er, Jesus ist Gott. Er hat diesen Namen gelästert, lästern kann man nur Gott. Er hat Gott gelästert, da steht im Griechischen das Wort Blasphemie. Ja? Er hat blasphemisch geredet und das kann man nur gegen Gott. Und somit erkennt er, Jesus Christus ist Gott, der Auferstandene. Er ist Gott, der Menschgott, der zu uns auf die Erde gekommen ist. Gott in Menschengestalt. Und den hat er gelästert. Und dessen Kinder, dessen Glieder hat er getötet und geholfen zu töten und verfolgt und ihnen Schlimmes angetan. Und Männer verhaftet und Frauen ihrer Väter und Kinder ihrer Väter beraubt und Frauen ihrer Ehemänner. Und jetzt leuchtet ihm ein, sein ganzer bisheriger Weg war falsch. Er war nicht ein tadelloser, frommer Mann, sondern ein Lästerer, Verfolger und Mörder, er der religiöse Eiferer, ein Feind Gottes. Dramatischer geht es wirklich nicht mehr. Das ist die dramatischste Bekehrung in der ganzen Weltgeschichte gewesen. Davon bin ich überzeugt. Die des Saulus von Tarsus. Der Todgeglaubte steht lebendig vor ihm. Er erkennt ihn. Er hat eine ganz persönliche Christusbegegnung. Und das ist der Kern einer echten Bekehrung. Anders geht es heute auch nicht. Es muss diese ganz persönliche Christusbegegnung erfolgen. Vielleicht nicht vor Damaskus, vielleicht nicht mit einem hellen Licht und einer Stimme vom Himmel, vielleicht ganz schlicht irgendwo durch ein Buch, das wir lesen, oder durch eine Predigt, die wir hören, oder durch ein Gespräch, das wir mit einem Menschen führen, oder zu Hause, ganz in der Stille, aber Christus begegnen, als dem Auferstandenen, und erkennen, er ist Gott, der menschgewordene Gott. Bei manchen Leuten hat man nämlich den Eindruck, sie sind bloß einem frommen Menschen begegnet. Sie schwärmen in den höchsten Tönen von dem Pfarrer oder Prediger oder einem Christen, den sie kennengelernt haben. Aber Christus? Von Christus schwärmen sie nicht. Bei manchen hat man den Eindruck, sie sind vielleicht einer Kirche oder religiösen Gemeinschaft begegnet. Die sprechen immer nur von ihrer religiösen Gruppe und sagen, da bei uns, da ist es am schönsten und am besten. Da liegt ein Missverständnis vor. In der Bibel steht, glaube an den Herrn Jesus, nicht glaube an die Kirche oder an die Gruppe, sondern an den Herrn Jesus. Denn nicht die Kirche oder Gruppe ist für mich gestorben, sondern allein er. Und da möchte ich auch an der Stelle kurz zwischenfragen, wie ist das bei uns? Wie ist das bei dir? Bist du frommen Menschen begegnet? Vielleicht einer frommen Vereinigung? Oder hast du eine persönliche Begegnung gehabt mit dem auferstandenen Jesus Christus? In einer solchen Stunde hat nämlich alle Religiosität ein Ende. Da sieht man sich und sein Leben in Gottes Licht, da verblasst auf einmal aller Eigenruhm, da verlässt man sich nicht mehr auf Fleisch, ist nicht mehr stolz auf Herkunft und all diese Dinge, die wir eben aufgezählt haben. Da verblassen die paar guten Werke, die man getan hat. Da verblassen Sakramente und formale Kirchenzugehörigkeit oder sonstige Zugehörigkeit. Auf einmal steht Gottes Heiligkeit da. Der große, gerechte Herrscher, dessen Gebote ich hundert- und tausendfach übertreten habe. Und vor ihm bin ich ein Sünder, ein hoffnungslos verlorener Mensch, der mit eigenen Werken und eigener Religiosität und Gerechtigkeit nicht bestehen kann in Gottes Licht. Und ich möchte nochmal sagen, das merkt man einem Menschen an, ob er wirklich einmal Christus begegnet ist. Diese Begegnung, die wird sein Leben verändern. Er kann sich nicht mehr von da ab wie früher auf Fleisch verlassen. Da wird ein radikaler Bruch kommen. Als ich Jesus begegnet bin, vor 15 Jahren, da hat er mich auch gepackt, da hat er mich auf den Boden geworfen. Innerlich, das war zuerst schmerzlich, da ist meine Selbstherrlichkeit zerbrochen, nämlich, dass ich bis dahin der Herr meines Lebens war, dass ich am Regiepult war, dass ich am Kommandopult stand, dass ich die Fäden in der Hand hatte, dass ich alle Entscheidungen selber getroffen habe und nicht nach rechts und nach links gefragt habe. Ich war der Herr meines Lebens und dann musste ich runter vom Thron. Aber dann hat er mir auch vergeben, meine ganze Schuld um mich angenommen. Er hat mich aufgerichtet und auf die Beine gestellt. Und jetzt darf ich mit aufgerichtetem Haupt ihm dienen. Jesus ist mein Leben geworden. Er ist mein Gewinn. Ich möchte sagen, Christus ist die große Liebe meines Lebens geworden. Ich möchte mit Leidenschaft von ihm sprechen. Er ist mein Leben. Er ist das, was mir am allermeisten bedeutet. Alles andere kommt weit hinten dran. Christus. Ich möchte auch mit Paulus sagen, was mir früher Gewinn war, mir persönlich, was mir viel bedeutet hat, das habe ich um Jesu Willen für Schaden geachtet. Meine sogenannte Freiheit, meine alten Freunde, meine damalige Freundin, die ich hatte, Fäden und Alkohol, mein nagelneuer Sportwagen, mein großzügiger Lebensstil und all die Dinge, es ist mir nicht schwer gefallen, es dran zu geben. Es war alter Knochen. Es war nur ein alter, stinkender Knochen gegen das gute Fleisch im Bild gesprochen. Bei Paulus waren es religiöse Dinge, die er loslassen musste. Bei mir waren es weltliche Freuden. Ich weiß nicht, was es bei dir war oder ist, was dir am meisten bedeutet. Ganz gleich, was es ist, wer Jesus erkennt als den Auferstandenen, als das Leben, der lässt gerne den Knochen fahren. Denn sonst hat man noch für ein paar Jahre irdischen Genuss, aber vor dem Richterthron Gottes verblasst das alles. Und darum frage ich dich, hat es diesen Bruch in deinem Leben gegeben? Ich sage nochmal, nicht so dramatisch unbedingt wie bei Saulus von Tarsus, aber dieser Bruch, dieser Schnitt, der muss erkennbar sein. Denn diesen Bruch vermisst der Herr vielleicht heute im Leben bei vielen frommen Leuten. Man war religiös-christlich. Eines Tages fing man vielleicht durch bestimmte Umstände oder Probleme an zu beten oder einen christlichen Kreis aufzusuchen. Man stellte sein Leben in einigen Dingen um. Man fluchte nicht mehr, sondern begann vor den Mahlzeiten zu beten. Man versuchte sich dem allgemeinen christlichen Pegel anzupassen, man kriegte das vielleicht ganz gut hin, aber wo ist der Bruch? Wo ist das Erkennen des falsch christlichen religiösen Weges? Wo ist die Buße, das heißt die echte Umkehr, wo auch der Stolz und die Selbstherrlichkeit und die Selbstgerechtigkeit, eben das Fleisch, zerbricht und abgetrennt wird, wo die Beschneidung des Herzens geschieht? Wo ist die echte biblische Buße? Wo ist das Erkennen der Person Jesu Christi als, wie Paulus sagt, überschwängliche Größe der Erkenntnis Christi Jesu, als das Licht, das alle anderen Lichter überstrahlt? Wo ist das? Man kann nicht sein altes religiöses Leben hinaufsteigern, solange bis es Gott gefällt, noch ein bisschen mehr beten, noch ein bisschen mehr spenden, noch ein bisschen öfter Gottesdienste besuchen. Das beseitigt den Grundschaden nicht. Man kann nur sein Leben unter Jesu Kreuz in den Tod geben und das alte, schmutzige, stinkende Kleid ablegen. Oder liebäugelst du damit? Denkst du, es war doch nicht so schlecht in Ägypten, wie das Volk Israel meinte? Es war doch nicht ganz so schlecht, mein Leben früher. Da waren doch so viele Annehmlichkeiten, die ich mir heute nicht mehr leisten kann. Wenn das so ist, dann flehe zu Gott, dass er dir die Größe der Erkenntnis Jesu Christi schenken möge. Das ist das Geheimnis. Wir dürfen beten, Herr, Herr Jesus, offenbar du dich mir, dass ich dich in deiner Größe noch klarer, noch tiefer, noch schöner erkenne, deine Schönheit, deine Herrlichkeit, deine Unübertrefflichkeit. Das ist der Weg. Christuserkenntnis ist Heilserkenntnis. Jesus selber betete im Garten Gethsemane, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, Gott, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Jesus Christus erkennen. Das Wort erkennen meint eine ganz enge Vereinigung mit ihm eingehen, eine innigste Verbindung. Dieses Wort erkennen wird in der Bibel sogar für den Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau gebraucht. Also die engste Gemeinschaft, die zwischen zwei Menschen möglich ist. Und diese enge Vereinigung möchte der Herr eingehen mit uns. Das heißt ihn erkennen, wirklich ganz zusammenwachsen mit ihm. Erkennen, dass er Gott ist und dass ich ohne ihn völlig daneben liege, mausetot und verloren bin. Wie anders könnte unser Leben aussehen, wenn wir uns ganz ergreifen lassen, wenn wir ihn wirklich als unseren Lebensherrn anerkennen. Wir werden inneren Frieden erfahren, eine Grundgeborgenheit, die Gewissheit des ewigen Lebens, Freude in der Gemeinschaft der Christen, Hoffnung über den Tod hinaus und damit ein sinnerfülltes Leben. Manfred Siebald hat einmal gesungen, was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du ihn nur Herr sein ließest, ganz und gar. Nun könnt ihr sagen, Wilfried, warum sagst du uns das? Du weißt doch, dass viele von uns das erlebt haben. Und dessen bin ich mir auch ganz sicher, dass das viele von uns in den letzten Jahren, irgendwann in ihrem Leben, so erlebt haben, dass sie das wirklich nachsprechen können. Ja, was mir früher Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ich habe das erkannt, meine persönliche Gewinn- und Verlustrechnung. Mein Leben gehört Jesus und ich liebe ihn und ich vertraue ganz auf ihn. Aber wie lange ist das her? Wann war die Stunde deiner Bekehrung? Vor einem Jahr, vor zwei, vor fünf, vor zehn, vor 20, vor 40 Jahren? Wann war deine Bekehrung? Kannst du das heute auch noch sagen? Schaut mal, Vers 7 und 8. Paulus sagt, was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Wann war das? Das war im Jahr 33 nach Christus vor Damaskus. Das war, als er Jesus begegnete vor Damaskus. Wann schreibt er das hier? Den Philipperbrief? Im Jahr 60 nach Christus, also 27 Jahre später, vielleicht waren es 28, spielt keine Rolle. Ja, fast 3 Jahrzehnte später sagt er, ja wirklich, ich achte auch, Klammer auf, heute noch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu willen. Ja, vorne steht im Vers 7, Vergangenheitsform. Was mir Gewinn war, habe ich damals für Verlust geachtet, bei meiner Bekehrung. Und jetzt fährt er in der Gegenwart fort. Ja, wirklich, ich achte auch, Klammer auf, heute noch alles für Verlust. Und das hat mich mal sehr, sehr tief bewegt. Als ich das hier las und mir das aufging, was das bedeutet. Dazwischen liegen über 25 Jahre Nachfolge des Apostels unter vielen Leiden und Entbehrungen im römischen Kaiserreich. Wir wollen jetzt nicht lesen in 2. Korinther 11, was er alles erlebt hat. 3-mal gepeitscht, 39 Hiebe auf den Rücken, 1-mal gesteinigt, Schiffbruch. Wie oft war sein Leben in Gefahr um Christi willen. Das alles liegt dazwischen. Und jetzt sagt er, ja, auch heute noch würde ich genau das Gleiche wieder machen. Christus ist mir genauso lieb, ja, er ist mir heute noch lieber als damals in der Stunde meiner Bekehrung. Er bedeutet mir noch mehr. Ich bereue es nicht nach dieser Zeit. Wisst ihr, wenn mir einer 3 Wochen nach seiner Bekehrung sagt, Jesus, das ist spitze. Das Leben mit Jesus, das ist groovy. Es gibt nichts Besseres als das und so weiter, wie junge Leute sich manchmal ausdrücken können. Wenn mir das einer 3 Wochen später sagt, dann freue ich mich auch, aber dann denke ich natürlich im Stillen, warte du erst mal ab, bis die ersten Stolpersteine hinter dir liegen und die ersten wirklichen Probleme bewältigt sind. Aber wenn das meine Eltern heute sagen, nach über 60 Jahren Nachfolge Jesu. Oder wenn mir das jemand von euch sagt, der schon 25 oder 30 Jahre dem Herrn nachfolgt, dann ziehe ich davor meinen Hut. Oder wenn das hier der Apostel Paulus sagt, nach 27 Jahren Nachfolge, dann ist das für mich ein unwahrscheinliches Argument für die Herrlichkeit eines Lebens mit dem Herrn. Ich achte es noch alles für Schaden. Ich habe mich gerade vor, in diesen Tagen waren es 15 Jahre, wo ich umkehren durfte und den Herrn damals wirklich erleben durfte. Und ich habe in den 15 Jahren wirklich einige Leute erlebt, die sich bekehrt haben. Manchmal habe ich es direkt miterlebt oder aus der Nähe beobachtet. Und das fing teilweise mit einer großen Freude an. Mit Begeisterung, mit Eifer, mit vielen guten Vorsätzen, mit ehrlicher Liebe zu Jesus, mit echter Hingabe aus ungeteiltem Herzen. Da war auf einer Freizeit ein Anfang gewesen oder bei einer Evangelisation oder irgendwo in einem Gespräch hatte jemand sein Leben Jesus übergeben. Jesus war ihm konkurrenzlos wichtig geworden. Und dann, 3 Jahre später, 5 Jahre später, 10 Jahre später, 15 Jahre später, laues Mittelmaß, teilweise die Welt wieder liebgewonnen, wie Demas. Ob wir vielleicht jemand unter uns haben, der heute ehrlich in seinem Herzen sagen muss, das ist ja bei mir genauso. Wenn ich zurückschaue, wie war ich vor 2 Jahren brennend? Wie war ich vor 5 Jahren hingegeben an den Herrn? Was habe ich für einen Anfang gemacht? Wie viel bedeutete mir der Herr? Und ich muss sagen, er ist mir verdunkelt worden. Er ist mir durch irgendwelche Dinge, durch eine schwere Wegführung oder durch eigenes Verschulden, indem ich den inneren Menschen nicht ernährt habe, indem ich zu wenig die Gemeinschaft mit dem Herrn gepflegt habe, irgendwie ist mir der Herr kleiner geworden und in den Hintergrund getreten. Wenn das jemand so sagen muss unter uns, dann soll er wissen, Jesus, der für dich am Kreuz starb, der liebt dich heute mit der gleichen herzlichen Liebe. Und du darfst zurückkommen und du darfst auch einen Neuanfang machen. Und du darfst sagen, Herr Jesus, ich will dir wieder ganz neu gehören. Und du sollst wieder meine erste Liebe früh am Morgen sein und der letzte der Gedanken in der Nacht, wie Manfred Siebald singt, seinem wunderbaren Lied. Nimmst du mich noch einmal an? Herr, ich habe so viel getan, gegen deinen Willen, gegen deinen Rat. Und das finde ich so großartig, dass wir wieder zurückkommen dürfen. Wenn wir merken, wir sind irgendwie abgedriftet, es hat sich irgendetwas zwischen mich und den Herrn geschoben. Wir dürfen es ausräumen, wir dürfen ehrlich sein und sagen, Herr, meine erste Liebe ist erkaltet. Zünde du mein Herz wieder neu an. Werde du mir wieder neu groß. Ich kann keine Klimmzüge machen, sondern gib mir neue Liebeseindrücke von dir. Zeig mir neu, wer du bist, wie einzigartig, wie herrlich, wie großartig. Und dann wird mein Herz wieder entzündet. Und dann kann ich dir wieder nachfolgen, so dass es mir selber Freude macht, aber noch viel mehr, dass es dir Freude macht. Und dazu möchte ich wirklich einladen und Mut machen. Dieses Wort hier, das hat mich so angesprochen, dass Paulus sagen konnte, was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Das ist der Schnitt bei der Bekehrung. Aber dann, ja wirklich, ich achte auch heute noch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Hoffentlich hast du das nicht einem Menschen zuliebe getan oder eine Gruppe zuliebe oder weiß ich wem zuliebe. Hoffentlich hast du es um dessen Willen getan, um Jesu Willen. Und ich achte es für Dreck. Die alte Luther-Übersetzung sagte für Kot, noch ein stärkeres Wort, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Da wollen wir dann morgen weitermachen, was das heißt, wenn ich Christus so gefunden habe, wenn ich ein neues Leben mit ihm beginnen durfte. Da wollen wir dann sehen, wie das neue Leben sich gestaltet. Das wird unser Thema morgen sein. Das neue Leben mit Jesus, aus einer geschenkten Gerechtigkeit heraus, ein Leben im Wachstum, ein Leben mit einem alles überragenden Ziel. Da wollen wir dann Fortsetzung machen. Aber bevor wir das neue Leben dann anschauen, wäre es wichtig und mit nichts anderem zu vergleichen, dass jeder von uns wirklich darüber Gewissheit hat, ja, das neue Leben hat bei mir begonnen. Der Schnitt ist da. Ich habe aufgehört, auf Fleisch zu vertrauen, mit der Nebenwirkung Stolz, sondern ich vertraue ganz auf Jesus Christus und auf seine Gerechtigkeit. Und dann bin ich in ihm, dann werde ich in ihm erfunden. Und uns, die wir schon einige Jahre nachfolgen, uns soll das einfach begleiten, diese Frage, wie stehe ich heute im Blick auf meine erste Liebe bei der Bekehrung? Bin ich gewachsen? Ist das vorwärts gegangen, größer geworden oder stehen geblieben oder zurückgegangen? Und wenn ja, warum? Und da wollen wir uns selber vor dem Herrn stellen und wissen, dass er es gut meint mit uns und dass er nur das Beste mit uns vorhat, dass wir wieder neu mit ganz brennender Liebe und fröhlich, konsequent, profiliert ihm nachfolgen können. Alles andere hätte keinen Sinn.